SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Heute Nacht gibt es mal mehr, mal weniger Wolken an den Alpen.
Klima prima, haben wir auf dokublog.de gefragt.
Und nur regnerische Töne bekommen, Christine Werner.
Vielleicht hängt das ja doch irgendwie mit der politischen Großwetterlage zusammen, Wolfram Wessels. Die Töne vom Doku-Blog gibt es jedenfalls auf
Spur 1.
Julian Loh hat dort für Doku-Blog unterwegs Töne aus dem Nordirak hochgeladen. Er erzählt gleich von seinen Einsätzen. Es gibt den Radioblog zum Hören.
Spur 2.
Wir stellen einen neuen Featurepreis vor.
Spur 3.
Sprechen.
Spur 4.
Über die Lage des Radios in der Türkei. Und auf
Spur 5.
Läuft kurz vor den Nachrichten eine neue Ausgabe der Nachrichtenkritik.
Westen spielt der Regen.
Spur 1. Doku-Blog.
Guten Tag, mein Name ist Julian Loh. Ich arbeite für die Hilfsorganisation Help, Hilfe zur Selbsthilfe aus Bonn. Ich bin gerade in Erbil im Nordirak gelandet.
Unterwegs. Enge Wurst. Regenwurst.
Für das Projekt Doku-Blog unterwegs schicken wir Handys auf Reisen. Die ersten Telefone sind bei Mitarbeitern von Flüchtlingsorganisationen. Das Handy mit der Nummer 4 hatte Julian Loh von Help, Hilfe zur Selbsthilfe in den Nordirak mitgenommen.
Seit Beginn der Flüchtlingskrise im August 2014 hat Help im Norden des Irak bis zu 55.000 Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt. Schulen aufgebaut und Familien wieder ein Einkommen ermöglicht. Julian Loh hat beschrieben, wie eine Lebensmittelverteilung abläuft.
Zunächst lassen die Leute sich anstellen, dann gehen sie zu unserem IBC-Personal. Dort wird ihre Registrierung als IDP, der IDP-Ausweis, der Familienausweis gegengecheckt, auf einer Liste abgehakt, eine sogenannte Distribution Card ausgefüllt. Ich kann das nicht lesen, das ist auf Kurdisch. Dann gehen die Leute mit ihrer Karte 15, 20 Meter weiter, hier steht ein großer LKW, ein 40-Tonner Sattelauflieger und da sind dann die Pakete drauf. Es wird als ein Paket bezeichnet, sie bestehen aber effektiv aus zwei Säcken und einem 5-Liter Kanister Öl. In den Säcken sind drin Reis, Mehl, Salz, Zucker, Bulgur, Kichererbsen, Bohnen, Linsen, ich glaube, das war's. Viele Leute lagern die Säcke dann erstmal hier auf diesem Verteilungspunkt zwischen, weil sie sich mit einer anderen Familie zum Beispiel ein Auto teilen und dann kommen die mit dem Auto und tragen die dann da zusammen ins Auto und fahren die nach Hause. Jetzt laufe ich mal nochmal zur Registrierung zurück. Es ist ein bisschen windig, ich hoffe, das geht. Und probiere mal ein bisschen Originalton aufzunehmen, wie sich sowas anhört. Man kann das natürlich nicht so gut verstehen, weil es kurdisch ist. Jetzt ruft der Community-Verantwortliche die Leute auf. Ich sehe es gerade in den Listen. Man kann sehen, auf den Listen, wo die sich eintragen, dass sie registriert werden, ist auch jeweils erfasst, wo sie hergeflohen sind. Also zum Beispiel die Seite, die jetzt aufgeschlagen ist, sind ausschließlich die Familien alle aus Mosul oder dem Umland von Mosul geflohen. Ja, die Listen sind jeden Monat dieselben, dass man immer genau weiß, sind die Leute da? Sind die Leute vielleicht weggezogen, wo man nachverfolgen kann, wer ist noch da? Wer hat tatsächlich 14 Portionen in 14 Monaten sich abgeholt und so weiter?
Jetzt ist Julian Loh wieder unterwegs zu einem neuen Einsatz. Mitte der Woche habe ich ihn kurz vor dem Abflug am Flughafen erreicht. Hallo, Ihr letzter Einsatz war im Nordirak. Ihre Töne stehen auf dokublog.de. Wo geht's denn jetzt hin? Fliegen Sie wieder in die gleiche Region?
Ja, ich fliege jetzt wieder genau in dieselbe Region. Ich werde mich die ersten 5 bis 6 Tage im Großraum Sachro aufhalten. Das ist eine 200.000 Einwohnerstadt im Dreiländereck Irak, Türkei und Syrien auf irakischer Seite. Und den Rest meiner Zeit werde ich dann im Großraum Erbil verbringen und vielleicht auf dem Weg dorthin noch einen kurzen Zwischenstopp in Duhok einlegen.
Was machen Sie denn diesmal dort?
Dieses Mal steht meine Reise unter einem administrativen Stern, sagen wir es mal so. Ich hatte ja von der Lebensmittelverteilung berichtet und diese Lebensmittelpakete wollen natürlich auch beschafft werden. Und ich begleite unseren Projektpartner dort, der das für uns durchführt oder mit uns durchführt, bei der Beschaffung dieser Lebensmittelpakete. Da geht es um richtig viel Geld und um 24.000 Pakete für die nächsten 12 Monate. Sowas will natürlich ordentlich und akribisch geplant und durchgeführt werden.
Aber Sie bereiten auch die nächste Lebensmittelverteilung vor, haben Sie gesagt. Und das haben Sie ja auch beschrieben in Ihren Beiträgen, dass da Flüchtlinge dann anstehen, aufgerufen werden und dann eben die Pakete zugeteilt bekommen. Mhm. Wo kommen denn diese Flüchtlinge im Nordirak her?
Da muss ich zunächst kurz klarstellen, wir unterscheiden zwischen Flüchtlingen und IDP, sogenannten Internally Displaced Persons. Flüchtlinge kommen aus Nachbarländern und Internally Displaced Persons kommen aus dem Irak selbst.
Also das sind dann Binnenflüchtlinge,
sagen Sie? Das sind Binnenflüchtlinge, genau. Und die Begünstigten unseres Projekts, die 2000 IDP-Familien, sind eben Binnenflüchtlinge. Und wir fragen deren Daten auch bei den Registrierungen jeweils wieder ab. Und der Großteil unserer Begünstigten gehört dem jesidischen Glauben an. Und ich nehme an, Sie und auch Ihre Zuhörer haben schon mal gehört, was der sogenannte Islamische Staat mit Menschen jesidischen Glaubens macht. Die Frauen werden versklavt, Männer werden hingerichtet, wenn sie nicht konvertieren. Also da ging es einfach ums Leben. Deswegen sind die Leute durch dann freigekämpfte Fluchtkorridore geflohen, 2014 war es.
Wie sind solche Einsätze dann jetzt für Sie? Wir haben Sie gerade noch am Flughafen auf dem Handy erreicht. Mit welchen Gefühlen fliegen Sie jetzt gleich los?
Also ich finde solche Einsätze super spannend. Ich habe mir den Job ja auch ausgesucht wegen solchen Einsätzen. Ich treffe dort immer wieder neue Leute. Ich kann super viel lernen über die Region, über die Menschen und kann auch die Konflikte da dann, die dort herrschen, besser verstehen. Also ich freue mich drauf, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt sehr guter Dinge, wenn ich jetzt gleich losfliege.
Dann wünschen wir jetzt erstmal einen guten Flug und vielleicht kommen ja auch wieder ein paar Töne dann auf dokublog.de. Auf jeden Fall guten Flug, Julian Loh, und eine gute Zeit im Nordirak.
Vielen, vielen Dank. Ich bemühe mich um ein paar neue Töne.
Spur 1. Dokublog.
Klimaanlage. Alkalimagen. Klage Mali an.
Vielleicht fing alles mit einer Klimaanlage an. Gott hatte keine. Kein erschlug Abel und schon war die Stimmung im Keller. Es ist so eine Sache mit dem Klima. Du fährst durch diverse Zonen und irgendwann hältst du an und willst unbedingt bleiben. In Frankreich zum Beispiel, in der Provence. Hängst da rum in Aix. Ein Pastis, bitte. Jeder Ton streichelt deine verdammte Seele. Selbst das Klima des Südens umarmt dich. Ein Klima blau wie Lavendel. Irgendwo warten Pascal und Willou, die alten Freunde, wenn sie die letzten Tage überlebt haben. Immer wieder die Nachrichten zur vollen Stunde. Die versauen das Klima. Nachrichten sind Klimakiller. Die sprengen dein Lachen in die Luft. Nichts bleibt davon. Schon als Kind hattest du nichts zu lachen. Das Klima war voller Nachkrieg. Ich war klein, mein Herz angeblich rein und das Klima zwischen den Eltern vergiftet. In der Schule gab es täglich ein Alt-Nazi-Donnerwetter und im Landschulheim an der Nordsee blies mir der Sturm den Kopf frei. Ich war ein Kind, mit Narben hier und da, in einem Klima, das ich mir nicht aussuchen konnte. Jetzt bin ich ein altes Kind, hänge in meinem Liegestuhl in der Provence, träume von Nizza und weiß, jedes Jahr, jeder Monat, jeder Tag haben ihr eigenes Klima, ihre eigenen Katastrophen, ihre eigene Zukunft und Vergangenheit. Da hilft keine Klimaanlage, nur das Lachen am nächsten Morgen.
Vielleicht fing alles mit einer Klimaanlage an. Man weiß es nicht genau. Ein Dokublog-Feature war das von Detlef Behrensen.
Spur 2, Radioblog.
Barcelona, Rabencola.
Noch ein Stück weiter südlich arbeitet Julia Macher.
Julia Macher, geboren 1975 in Freiburg, lebt seit 2004 in Barcelona. Sie berichtet von dort über Gesellschaft, Politik und Kultur und erkundet mit ihrem Sohn für Reiseverlage Katalonien auf touristische Tauglichkeit. Davor hat sie in Berlin Geschichte, Politik und Germanistik studiert und eine Redakteursausbildung an der Berliner Journalistenschule absolviert. Sie ist Korrespondentin von Weltreporternet, dem größten Netzwerk freischaffender deutschsprachiger Auslandskorrespondenten. Als passionierte Radiojournalistin freut sie sich über die Bedeutung des Hörfunks in Spanien und wundert sich über ein paar iberische Besonderheiten.
22. Juli. Zum Frühstück Tertulia. Vom kleinen kulturellen Unterschied. Wenn im spanischen Radio über Politik diskutiert wird, dann fliegen die Fetzen.
Oh.
Tertulia nennt sich das Format. Für lauwarm temperierte Mitteleuropäer ist es eine Herausforderung. Seit einiger Zeit teile ich mir das Büro mit meinem Lebensgefährten. Das Nebeneinander funktioniert relativ harmonisch. Wir kennen uns lange und gut genug, um über beidseitige Marotten hinwegsehen zu können. Aber bei einem Thema bekommen wir uns doch in die Haare. Wer bestimmt das Radioprogramm? Radiotechnisch bin ich deutsch sozialisiert, er spanisch. Heißt übersetzt, er hält den Duktus der deutschen Nachrichtensprecher für eine intellektuell verbrämte Einschlafhilfe. Und ich verstehe bei der Hälfte aller politischen Debatten erst nach Minuten, um was es eigentlich geht, weil alle immer durcheinander reden und sich dann der durchsetzt, der am lautesten spricht. Tertulia eben. Zugegeben, das war jetzt etwas ungerecht. Eine Tertulia kann ein sehr unterhaltsames Instrument des politischen Journalismus sein, vorausgesetzt, man kann ihr folgen. Meist sitzen dabei 3 bis 4 politische Journalisten, Intellektuelle, andere was zu sagen habende plus Moderator im Studio und sezieren die Weltlage. Wobei sezieren vielleicht ein zu analytischer Begriff ist. Tatsächlich geht es zuvorderst um Meinung. Die ist schnell bei der Hand und sollte sie ausnahmsweise mal nicht so schnell zu definieren sein, zeigt der Tertuliano, die Tertulianer zumindest Haltung und fiebert, leidet oder fühlt zumindest mit. 30. Juli. Auf Parteilinie. Das Trauerspiel um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Spanien. Der spanische Rundfunk RTVE steht unter der Fuchtel der Regierung. Im Interview mit Ministern und Regierungsverantwortlichen zeigen sich die Journalisten extrem handzahm. Kritische Nachfragen gibt es kaum. Seit der konservative Premier Mariano Rajoy an der Macht ist, weniger denn je. Einer der Gründe: Rajoy kassierte nach seiner Wahl 2011 die Reform seines Vorgängers, die zu mehr redaktioneller Unabhängigkeit geführt hatte, stillschweigend wieder ein. Intendanten werden seither mit einfacher parlamentarischer Mehrheit eingesetzt. Im Rundfunkrat sitzen ausnahmslos Politiker. So kann die Regierung mitbestimmen, wer Abteilungsleiter, wer Chefredakteur oder Chefredakteurin wird. Tatsächlich ist eine Frau darunter. So hat die Regierung direkten Einfluss auf die Programmgestaltung. 5. August. Kleiner Lichtblick. Internetradio aus dem Wohnzimmer.
La cafetera de radiocable.com.
Nach den Klagen über die Politisierung der Radiolandschaft heute ein paar Zeilen zu einem meiner Lieblingsprojekte der spanischen Medienlandschaft, Radio Cable. Seit 1997 sendet das Internetradio aus dem Wohnzimmer einer Privatwohnung in Madrid und hat dadurch tatsächlich die spanische Radiolandschaft revolutioniert.
Dirige Fernando Berlín.
Der Erfolg liegt zuvorderst an Macher Fernando Berlín, der in seinem Programm La Cafetera täglich die politische Lage seziert. Er beweist, dass es für guten Radiojournalismus keinen großen, teuren Apparat braucht. In gebauten O-Ton-Collagen lässt Berlín die politischen Ereignisse Revue passieren, diskutiert dann darüber mit Politikern und Journalisten Einzelaspekte, meist per Telefon, manchmal auch im Wohnzimmer. Auch die Präsidenten Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero und José María Aznar saßen schon bei Berlín auf der Dachterrasse und setzten sich danach aufs schwarze Ledersofa. Der Vorteil gegenüber den Großen? Das Klitschenprinzip, die schlanke Struktur, macht Radio Cable unangreifbar gegenüber politischem Druck. Die redaktionellen Leitlinien stehen im Netz. Man verpflichte sich zu ehrlicher, mutiger, wahrer und verlässlicher Information, weil eine gut informierte Gesellschaft eine gerechtere sei.
Spur 1. Doku-Log.
Regen. Gerne eher eng.
Und in Sachen Temperatur muss man auch mal gucken, wo schauen Sie denn nach, wenn man den Temperaturverlauf für Bad Hersfeld, wir bleiben da, mal gucken, in 2 Metern Höhe, gestern Nachmittag 23,3, 5 Zentimeter Höhe 24,9 und der Boden war 30 Grad, gut 30 Grad warm. Also der Boden wärmer als die Luft, einfach mal auf den Boden draufkuscheln, muggeln und dann die Sonne tanken. Also auch bei diesem kühlen Temperaturniveau kann man was aus dem Sommer machen.
Spur 3. Ausblick.
Hörkino. Ohr-Ikone.
Oh, Shanghai, okay.
Ah, Shanghai, eine stark vernetzte Stadt, in der wohl nur wenige Firmen die entscheidende Infrastruktur betreiben.
Alexander Klimburg, Forscher an der Universität Harvard, gilt als Top-Experte. Berät die NATO, die EU und alle, die auf dem wirren Feld der Cybersicherheit Orientierung suchen. Könnte auch ein einsamer Hacker eine Stadt angreifen? Worauf müsste man zielen? Auf das Stromnetz? Die Wasserversorgung?
Auf die kritische Infrastruktur. Nahverkehr, Verkehrsüberwachung, Abfallwirtschaft, Telekommunikation, Finanzwesen.
All the good stuff.
Our view is that cyber is another operational domain.
Das war ein Ausschnitt aus Switch of Shanghai, einem Feature von Tom Schimek, das am 7. September im Bremer Hörkino läuft. Das Bremer Hörkino feiert dieses Jahr 14-jähriges Bestehen und verleiht aus diesem Anlass zum ersten Mal den Feature-Debütpreis Rüdi hört. Charlie Kowalczyk ist selbst Feature-Autor und einer der Gründer des Bremer Hörkinos. Ich habe ihn beim Schreiben an einem neuen Feature gestört.
Kowalczyk?
Ja, hallo, Christine Werner hier. Es wäre zwei Mehrspur.
Hallo.
Sitzen Sie schon am Schreibtisch, noch am Schreibtisch?
Ja, schon am Schreibtisch.
Was schreiben Sie denn gerade?
Ja, ich schreibe gerade ein Stück für die ARD. Schwerbehindert heißt das. Also weil Schwerbehinderte oder Menschen mit Behinderung den Arbeitsplatz suchen.
Herr Kowalczyk, was passiert denn in Ihrem Hörkino?
Ja, in unserem Hörkino, das ist eine ganz schlichte Form. Wir wollen eine lange Form von Radio vorstellen im Feature. Es kommen im Schnitt 50 Leute. Wir hören zusammen ein Stück an. Das kann man sich vorstellen wie so ein Wohnzimmer mit 50 Leuten. Man sitzt da und hört Radio, niemand spricht. Nach dem Stück, der Autor, die Autorin sind dann immer dabei, das ist sozusagen Bedingung des Bremer Hörkinos, wird über dieses Stück diskutiert.
Sie spielen jetzt einmal im Monat ein Feature in diesem Hörkino. Warum eigentlich ein Feature? Also Hörspiele gibt es bei Ihnen nicht im Hörkino, ne?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben uns auf Feature konzentriert. Wir hatten einfach mehr Lust dazu. Wir hätten genauso natürlich Hörspiele spielen können. Wir hatten aber Lust, Feature zu spielen. Das lag aber auch ein bisschen daran, das Hörkino ist eigentlich entstanden aus Protest gegen Radio Bremen. Radio Bremen hat zu der Zeit, wie viele andere öffentlich-rechtliche Anstalten auch, die Wortbeiträge, unter anderem auch das Feature, gekürzt. Und so ist es eigentlich entstanden. Und Feature ist im Grunde genommen ist einfach unsere Vorliebe. Es gibt da keine weitere Begründung.
Das reicht ja schon als Begründung. Also Lust ist ja schon mal ein guter Grund. Jetzt verleiht das Bremer Hörkino den Feature-Debütpreis Rüdi hört. An wen richtet der sich denn jetzt?
Ja, dieser Preis, der richtet sich an Autorinnen, Autoren, die zum ersten Mal im Leben ein Feature geschrieben haben. Und es war zum Beispiel wichtig, dass dieser Debütpreis Rüdi hört nicht an Nachwuchsautorinnen und Autoren gebunden ist, sondern wenn auch ein 70-Jähriger, eine 70-Jährige zum ersten Mal Feature schreibt, kann dieser Autor, diese Autorin das Stück auch bei uns einreichen. Wir wollen natürlich auch Autoren, Autorinnen fördern, die sich wagen an diese große Radioform. Und mit Preisen macht man natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit. Und wir wollen auch ein Publikum haben, was uns ganz wichtig ist, das nicht ein Fachpublikum ist. Eigentlich initiieren wir diesen Preis eben auch, um das Feature zu fördern und uns bekannt zu machen.
Jetzt muss dieses Feature mindestens 43 Minuten lang sein, kann man in der Ausschreibung lesen. Wie war das denn bei Ihnen? Können Sie sich denn noch an die Arbeit an Ihrem ersten langen Feature erinnern?
Ja, klar, weil ich habe davor nie Radio gemacht. Mein erstes Stück war ein Feature. Ich kannte Feature auch gar nicht und ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, wie man das macht. Das zusammen mit einer Kollegin gemacht. Wir haben so alle Fehler gemacht, die man so vielleicht machen kann.
Welche?
Ja, wir haben ganz schlechte Tonaufnahmen gebracht. Als wir ins Studio mit unseren Tönen kamen, der Techniker war völlig fertig. Die O-Tonqualität war schlecht, die Atmosphärequalität war schlecht. Wir wussten nicht richtig, wie wir das Mikrofon halten. All diese Dinge. Aber trotzdem war es eine Erfahrung, weil wir so viel dadurch gelernt haben. Und ich bin da dann letztendlich auch beigeblieben.
So, und dann sagen wir zum Schluss nochmal die Daten für den Feature-Debütpreis Rüdi hört, die da sind.
Also bewerben können sich alle Autorinnen und Autoren mit einem Feature, das in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 30. November 2016 ein Feature im öffentlich-rechtlichen Radio gesendet wurde.
Dann vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Und frohes Schreiben dann noch am
Manuskript. Ja, danke.
Jo,
danke,
tschüss.
Ciao.
Spur 1, Doku-Blog.
Großwetterlage. Wertlos, ihr gesagt. Erst erlag Weg Ost. Welt sorgt Särge.
Da saß ich 6 Monate im Gefängnis. Das war 1978 bis 1979. Natürlich, ich bin öfter festgenommen worden. Also ich wurde zur Polizeiwache gebracht. Und nach 2-3 Stunden, da haben sie mich da freigelassen. Aber so eine richtige Festnahme war so, 6 Monate saß ich im Gefängnis in der Türkei. Dann wurden linke, revolutionäre, intellektuelle Schriftsteller, die wurden richtig gefoltert. Also 3 Monate lang durfte die Polizei mit solchen Leuten tun, was sie wollen. Also natürlich dann haben wir jede Menge Freunde verloren. Also 1980, da wurden auch jede Menge Freunde durch die Folter ermordet.
Cemal wurde 1980 in der Türkei wegen politischer Betätigung verhaftet. Er ist später geflohen und lebt seit rund 35 Jahren in Deutschland. Und Latife Adigüzel wurde nach den Protesten im Gezi-Park 2013 als Bundesvorsitzende der Anatolischen Föderation in Deutschland festgenommen. Der Vorwurf lautete: Unterstützung einer terroristischen Vereinigung in der Türkei. Bis heute kann die Staatsanwaltschaft keine Beweise vorbringen.
Die haben meine Wohnung durch den Kopf gestellt, sage ich mal. In den Räumlichkeiten war Militär in meiner Wohnung. Der Staatsanwaltschaft war das, glaube ich, der verantwortlich war, hat mir dann den Haftbefehl rausgesucht. Was habe ich getan? Mitglied einer terroristischen Organisation zu sein und was weiß ich. Solche Vorwürfe, und dann stand dann auch als Beweismaterial eigentlich gar nichts.
Dieter Jandt hat die Töne auf dokublog.de geladen.
Spur 4. Nachgefragt.
Das gesellschaftliche, politische Klima ist für Andersdenkende und Oppositionelle in der Türkei nicht gut. Präsident Erdogan säubert, wo er kann. Es trifft auch Journalisten, Zeitungen, Fernseh- und Radiostationen. Nach Berichten sind mindestens 42 Journalisten zur Fahndung ausgeschrieben, 23 wurden verhaftet, von weiteren Haftbefehlen ist die Rede. Fernsehsender und 23 Radiostationen sollen geschlossen werden, meldete die staatliche türkische Nachrichtenagentur vor ein paar Tagen. Christian Butgereit ist SWR-Hörfunkkorrespondent in Istanbul. Herr Butgereit, welche Journalisten und Sender geraten da jetzt ins Visier von Erdogan?
Naja, das sind in der Regel schon Medien, die der Gülen-Bewegung zugerechnet werden. Bei dieser neuen Verbotsfälle, da geht es vielfach um lokale Sender, aber auch um Zeitungen, die nicht auf Regierungslinie liegen, zum Beispiel die Taraf. Da ist es dann so, dass der Herausgeber zwar als Gülen-Mann gilt, aber die Redakteure nicht unbedingt. Trotzdem geht der Staat gegen sie sehr hart vor. Es reicht also, wenn man für ein Gülen-nahes Medium gearbeitet hat. Man muss diese Ideologie gar nicht selbst vertreten haben. Jetzt muss man mal schauen, was ist nach dieser Säuberungswelle noch übrig. Da ist es schon schwierig geworden, sich noch unabhängig zu informieren. Landesweit erscheint da immer noch die Cumhuriyet. Das ist eine linkssäkulare Tageszeitung. Die gibt es schon seit 94 Jahren. Das ist eigentlich erstaunlich, dass es die noch gibt, denn sie veröffentlichte zum Beispiel die Panama Papers, wo ja auch Namen von Verwandten von Erdogan auftauchen. Und eben diese Story über Waffenlieferungen aus der Türkei an den sogenannten Islamischen Staat. Deshalb war der Chefredakteur ja auf der Anklagebank gelandet. Ja, und dann gibt es noch zum Beispiel kurdische Zeitungen wie Özgür Gündem, die als unabhängig gelten, aber zum Beispiel auch der Fernsehkanal CNN Türk.
Und wie sieht es im Internet aus?
Also die großen, eher unkritischen Zeitungen sind natürlich auch alle online präsent und daneben gibt es verschiedene Nachrichtenportale. Positiv hervorheben kann man da vor allen Dingen T24 und P24. T24 ist eher eine Online-Zeitung und P24 eher ein Blog. Für beide schreiben vor allem Journalisten, die bei anderen Medien rausgeflogen sind, weil sie eben zu kritisch waren. Natürlich können sie das nur tun, solange sie nicht im Gefängnis sitzen.
Sie arbeiten jetzt in Istanbul für den SWR-Hörfunk. Wie ist das denn jetzt mit Gesprächspartnern? Also kriegen Sie noch regierungskritische Interviewpartner? Sagen die überhaupt noch was in ein Mikrofon?
Das ist in der Tat das schwierigste Moment. Vielen Erdogan-Kritikern ist das Risiko einfach zu groß, dass sie eingehen, wenn sie mit uns sprechen, selbst wenn sie anonym bleiben können. Und Ähnliches gilt für Experten, zum Beispiel für politische Analysten. Dabei geht es nicht nur darum, dass Regierungsstellen den Beitrag dann hören könnten und sich daran stören könnten. Viele Leute wollen auch nicht gesehen werden, wenn sie etwa auf der Straße ein Interview geben. Sie befürchten, dass ein Erdogan-Fan sie dann bei der Polizei anschwärzen könnte.
Im April, da wurde dem SWR-Fernsehkollegen am Flughafen in Istanbul die Einreise verweigert. Wie ist es denn bei Ihnen? Fühlen Sie sich denn jetzt unter besonderer Beobachtung?
Ich glaube, kein Journalist in der Türkei schließt aus, dass er unter besonderer Beobachtung steht, auch kein Ausländischer. Und man überlegt sich natürlich schon, was man schreibt und sagt. Ich will da nicht von einer Schere im Kopf sprechen, aber man versucht einfach noch genauer zu recherchieren und ja unangreifbar zu texten, also möglichst seine Ansichten dann mit so wasserdichten Fakten wie möglich zu unterlegen.
Spur 5. Nachrichtenkritik.
Kindernachrichten. Drin Hirnen Achteck.
Kurz vor den Nachrichten eine weitere Ausgabe unserer Nachrichtenkritik. Ulrich Teusch hat sich Logo angeschaut und viel Lob für die Kindernachrichten.
Logo wird vom ZDF produziert und auf den ersten Blick ähnelt es der Heute-Sendung. Und doch, Logo ist anders.
Mittwochabend, alles gelb, klares Zeichen, jetzt kommt Logo und zwar mit diesen Themen. Einkauf ohne Plastiktüte. Warum verzichten immer mehr Leute darauf? Traum für Tabea. Welche Chancen hat die Turnerin bei den Olympischen Spielen in Rio? Und Männer mit Kopftuch. Warum diese Männer die Kopftücher ihrer Mütter und Schwestern tragen? Hallo bei Logo.
Es geht locker zu bei Logo, der täglichen Nachrichtensendung im Kinderkanal. Immer 8:10, immer 10 Minuten. Hauptzielgruppe sind Grundschüler. Die Moderatoren heißen Linda, Tim und Jennifer. Die Themenübersicht klingt nach einem bunten Magazin. Kinder muss man eben dort abholen, wo sie sind. Sie interessieren sich nicht unbedingt für Politik, eher für Sport, Musik, Tiere, Technik und natürlich für andere Kinder.
Heute wurde etwas über Kinder in Europa bekannt gegeben. Nichts Gutes. Forscher haben festgestellt, in Europa ist jedes vierte Kind von Armut betroffen oder bedroht. Was genau heißt das denn? Das gucken wir uns an.
Logo kennt keinen Nachrichtenjargon. Die Sätze sind kurz, einfach, umgangssprachlich.
Wenn Kinder in Europa arm sind, dann heißt das nicht unbedingt, dass sie nichts zu essen haben. Es heißt, dass sie weniger Geld zur Verfügung haben als andere und sie deswegen auf Sachen verzichten müssen. Viele Kinder haben zum Beispiel kein eigenes Zimmer, da sich die Eltern nur kleinere Wohnungen leisten können. Sie haben zum Beispiel weniger Klamotten, manche nicht einmal warme Winterkleidung. Freunde mal nach Hause zum Essen einladen, fällt oft flach, da das Geld kaum fürs eigene Essen reicht.
In jeder Sendung gibt es ein oder zwei Themen, die man sich auch in Tagesschau oder Heute vorstellen könnte. Visafreiheit für Türken zum Beispiel. Ganz schön schwierig, denn man muss buchstäblich bei Null anfangen.
Wenn wir in ein anderes Land reisen wollen, außerhalb der Europäischen Union, dann brauchen wir so einen Reisepass. Darin wird die Einreiseerlaubnis eingetragen. Visum nennt man das auch. Auch viele Menschen, die in die Europäische Union reisen wollen, brauchen ein Visum dafür. Zum Beispiel auch Türken, die nach Deutschland reisen möchten. Die türkische Regierung will jetzt, dass das in Zukunft auch ohne Visum funktioniert.
Zurzeit ist natürlich Olympia in Rio ein großes Thema. Für Logo Anlass, das schöne Brasilien vorzustellen. Den Amazonas, den Regenwald, den Karneval, die Christusstatue. Doch dann?
Das Land hat auch eine Menge Probleme. Es gibt viele arme Menschen. Auf der Suche nach Arbeit ziehen deshalb viele in große Städte. Weil sie sich keine teure Wohnung leisten können, leben die meisten in Armenvierteln. Sie werden Favelas genannt. Aber auch da gibt es
Kinder haben so viele Fragen. Zum Beispiel wollen sie wissen, warum einige Menschen böse sind, warum es Kriege und Konflikte gibt. Nach den Pariser Terroranschlägen im November 2015 begab sich Logo aufs Glatteis. Es stellte einen Zusammenhang her zwischen den Anschlägen und der einstigen französischen Kolonialpolitik in Afrika. Viele Medien, allen voran Bild, waren außer sich. Logo verharmlose den Terror, hieß es. Es manipuliere unsere Kinder. Der Beitrag verschwand aus der Mediathek. Kindernachrichten sind oft eine Gratwanderung. Logo ist vor allem dann überzeugend, wenn Konfliktlinien klar und eindeutig sind und sich mittels anschaulicher Grafiken und kleiner Trickfilme darstellen lassen. Sobald sich die Dinge komplizierter verhalten, stößt die kindgerechte Vereinfachung an Grenzen und ist nicht ganz ungefährlich. Kinder sind im besten Sinne naiv. Sie sind leicht beeinflussbar, verfügen noch über kein medienkritisches Sensorium. Doch auch wenn manche Kritiker anderes behaupten, Logo geht mit diesem Problem sehr verantwortungsbewusst um. Es ist eine beachtliche, verdienstvolle, empfehlenswerte Sendung. Aber Eltern sollten sie auf jeden Fall zusammen mit ihren Kindern anschauen und darüber reden.
Das war die August-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Beteiligt waren Detlef Behrensen, Andreas Bernhard, Anja Brokat, Christian Buttgereit, Dieter Jandt, Charlie Kowalczyk, Julian Loh, Julia Macher, Ulrich Teusch, Wolfram Wessels und Christine Werner. Die nächste Mehrspur-Sendung gibt es am 2. Oktober, einen Tag bevor die deutsche Einheit gefeiert wird. Wir stimmen Sie ein mit dem Thema Einheitsdeutsch. Wie steht es um die deutsche Einheit, die Einheit der Deutschen? Was hören Sie auf dem Spielplatz, am Stammtisch oder im Waschsalon? Wie klingt das Einheitsdeutsch der deutschen Staatsbürger aus Sachsen, Bayern, Anatolien oder Siebenbürgen? Erzählen Sie von eigenen Erlebnissen und Eindrücken und laden Sie Ihre Töne auf dokublog.de. Das geht auch spontan vom Handy aus. Probieren Sie es aus und spielen rasender Reporter. Sie können auch einfach auf der Seite surfen und die hochgeladenen O-Töne und Feature anhören oder unserem Radioblogger folgen. dokublog.de.